Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
1968 taucht plötzlich ein gelbes Zeichentrickgefährt in Liverpool auf, um Ringo und seine drei Beatles-Freunde nach Pepperland zu befördern. Der Titelsong des Films ist auch noch den Nachgeborenen wie mir von frühester Kindheit an bekannt.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines.
So viel also vom knuffeligen U-Boot aus Yellow Submarine. Danach kam dann noch 1981 der zweite Weltkriegsfilm Das Boot und 2004 die fantastische Jagd des rotbemützten Bill Murray auf einen Jaguar-Hai zu David Bowie-Songs in Wes Andersons Tiefseetaucher. Drei sehr unterschiedliche Filme, die uns Zugang zu unbekannten Welten tief unter dem Meeresspiegel gestatten. Ja, und jetzt? Das U-Boot wäre doch das perfekte Sinnbild für die heutige Zeit. Isolation in klaustrophobischen Räumen, in ständiger Angst, keine Luft mehr zu bekommen. Wäre es nicht an der Zeit für ein Comeback bzw. ein Wiederauftauchen? Die Germanistin Janine Adam hat zusammen mit ihrem Kollegen Björn Heyer ein Band über das Unterseeboot herausgegeben und damit versucht, eine kulturgeschichtliche Leerstelle zu schließen. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen. Was ist das denn für eine Leerstelle, die Sie mit Ihrem Buch schließen wollten?
Es ist in dem Sinne eine Leerstelle, dass es ja ein ganz ambivalentes Motiv ist. Und es ist nach wie vor auch noch brisant. Es taucht immer noch in filmischen Bearbeitungen oder auch als Serie auf. Es ist aber auch eine ganz, ganz lange literarische Tradition dazu zu vernehmen. Und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, dazu muss man näher forschen.
Ja, das ging mir ja ganz ähnlich. Ich habe ja eben auch schon erste Gedanken zum U-Boot als kulturellem Symbol für die Zeit, in der wir gerade leben, angedeutet. Würden Sie da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Also man kann das U-Boot sogar mit der pandemischen Zeit auch verbinden, in der wir ja gerade drin leben. Weil einerseits ist das U-Boot ja ein Schutzraum und es soll eben isolieren. Ja, wir sollen uns gerade ja auch alle schützen und sollen am besten in der Wohnung bleiben. Andererseits ist mit dem U-Boot ja auch so ein sehr enger, klaustrophobischer Raum verbunden und damit sind auch dann psychologische Prozesse wie Pessimismus bis hin zu Gewalt dargestellt. Da lässt sich auf jeden Fall anknüpfen, aber auch ohne das U-Boot gäbe es auch wenig oder nicht so viel Kolonialisierung, Globalisierung. Also das U-Boot ist auch mit dem Einnehmen von fremden Territorien verbunden. Das sieht man schon bei Jules Verne. Und ohne Globalisierung würde es eben auch nicht zu Pandemien kommen. Deswegen würde ich es schon auf die Gegenwart auch ganz stark beziehen.
Was mich ja beim Lesen Ihres Buches überrascht hat, war, dass Vorstellungen von U-Booten schon lange vor Jules Vernes Nautilus-Roman 20.000 Meilen unter dem Meer in der Literaturgeschichte auftauchen, etwa bei Aristoteles und auch im Mittelalter-Epos Salman und Morolf. Wie hat man sich das Gefährt denn damals vorgestellt und welche Rolle spielte es für die frühen Literaten?
Damals bei Aristoteles war es mehr eine Taucherglocke. Im mittelhochdeutschen Epen sind dann wirklich erste Beschreibungen eines Tauchboots auch zu finden. Wie Sie schon gesagt haben, bei Salman und Morolf zum Beispiel im 12. Jahrhundert ungefähr, da ist der listige Morolf auf der Suche nach Salme. Es geht da vor allen Dingen um die Überwindung von Grenzen. Also es geht aber auch oft, auch bei Ulrich von Eschenbachs Alexander, ja, Alexander-Eroberung verbindet damit mit dieser Tauchfahrt, geht es aber auch gleichzeitig um so eine fiktive Konstruiertheit eines Tauchboots. Also wie kann das überhaupt aussehen? Und da wird sogar das U-Boot, also dieses Tauchboot ja damals, ist ja noch kein U-Boot in dem heutigen Sinne, wird auch mit so einem Schnorchel zum Beispiel auch versehen.
Wie sah der aus?
Aus Leder meistens dargestellt.
Ja, also Alexander der Große, das ist ja jetzt schon länger her. Es dauerte ja noch einige Jahrhunderte, bis Tauchboote entwickelt wurden, die man auch aus heutiger Sicht als U-Boote bezeichnen würde. Wie haben sich die U-Boot-Geschichten denn verändert, nachdem die Fiktion Realität wurde?
Nach den Entwürfen, zum Beispiel auch in der Romantik, wo das ja Ganze noch sehr, sehr fiktiv war, wo es aber auch so als Isolationsraum und als Traum von Isolation, zum Beispiel bei Heinrich von Kleist auch gesehen wurde, wird es eben dann mit dem Eintreten, mit der Realisierung des U-Boots, entfernt man sich dann stärker von dieser Fiktionalisierung, von dem fantastischen Abenteuer letztendlich auch Und zwar vor allen Dingen im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da entstehen dann U-Boot-Romane, die dokumentarisch zwar auch sind, aber auf der anderen Seite auch propagandistisch. Also zum Beispiel Walter Forstmanns U-39 auf der Jagd ins Mittelmeer. Da wird das U-Boot fast wie eine Lustpartie dargestellt. Und das U-Boot wird auch mit der männlichen Stärke verglichen. Also das U-Boot wird an sich auch oft mit einem Phallus verglichen, wegen eben dieser Maskulinität. Die Besatzung ist ja auch komplett männlich. Dann im Folge des Krieges, auch in der Nachkriegszeit, äußert man vermehrt Kritik an dem U-Boot und so verändert sich auch seine Darstellung von dem Phallus, der vorher erstmal noch die Stärke irgendwie bezeichnet hat, wandelt sich das Ganze und wird als Grab dargestellt. Zum Beispiel bei Karl Kraus finden wir das in die letzten Tage der Menschheit. Und diese Gräber, die tauchen zum Beispiel auch in Inszenierungen auf. Bei das Boot werden auch die Schlafkabinen teilweise ähnlich wie ein Sarg begriffen und inszeniert.
Also so eine Art Tod der Männlichkeit. Das knüpft direkt an meine nächste Frage an. Wenn wir mal bei Das Boot bleiben. Die Romanverfilmung aus den 80ern wurde ja 2004 dann nochmal als Fernsehserie verfilmt. Was denken Sie, warum?
Ich denke, dass man erstens mit dem U-Boot gerade durch Das Boot, durch Buchheims Vorlage und letztendlich auch durch die Inszenierung von Petersen sehr, sehr stark das Ganze an den Zweiten Weltkrieg knüpft und dass es dadurch auch sehr, sehr stark mit der Kriegsgeschichte Deutschlands verbunden ist. Und gerade jetzt in der Gegenwart gibt es ja auch wieder ein Aufkommen, dass auch Themen aus dem Zweiten Weltkrieg wieder neu thematisiert werden. Und vielleicht entweder deswegen oder aber auch, weil dieses Interesse an dem U-Boot und an dieser Darstellung, an dem Einnehmen von anderen Gebieten eigentlich nie aufhört.
Wenn man sich so tief in einen Gegenstand versenkt wie Sie, dann verändert das ja auch die Wahrnehmung und man entdeckt so einiges, was im Verborgenen lag. Fällt Ihnen nun nach der Veröffentlichung eine spezifische Untiefe ein, die wir in Zukunft noch ergründen sollten?
Also man kann wirklich in ganz, ganz vielen Filmen auch psychologische Momente entdecken, die mit dem U-Boot in Verbindung treten. Und ich glaube, das wird auch weiterhin zu finden sein, zum Beispiel in dem Film Submarine. Ja, das ist ein Independent-Film aus dem Jahr 2010, wird zum Beispiel auch dieses Rotfärben des Bildes bei Gefahr aus das Boot rezipiert. Und da hat das U-Boot ganz klar die Funktion, das ist ein Coming-of-Age-Film, so ein Abtauchen, ein Untertauchen, ein Verstecken, aber auch eine Genügsamkeit mit sich selbst. Vielleicht kann man da anknüpfen.
Ein Abtauchen in unbekannte Welten unter Meeresspiegel und ja vielleicht auch in uns selbst war das mit der Germanistin Janine Adam. Zusammen mit Björn Heyer hat sie den literaturwissenschaftlichen Band Das U-Boot, eine kulturgeschichtliche Lehrstelle im Büchner Verlag herausgegeben. 234 Seiten dick, Kostenpunkt 22 €. Frau Adam, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.